Das hätte echt nicht besser passen können. Jetzt halle ich ein wenig. Das hätte wirklich nicht besser passen können. Es hallt immer noch. Aber das müsst ihr jetzt aushalten. Oh, okay, ich gehe weiter davon weg. Vielleicht ist es auch das hier. Ja, schön. Ich möchte euch gerade noch mal ganz kurz mitnehmen zu unserem Zeltgottesdienst, weil ich glaube, das passt einfach gerade total gut. Micha, könntest du noch mal ganz kurz den Flyer an die Wand schmeißen? Ich weiß, dass ich dich damit jetzt oder dein Konzept so ein bisschen durcheinander bringe. Aber wir feiern Gottesdienst und wenn wir jetzt noch mal auf die erste Seite gehen, da lesen wir was und das ist ganz wichtig für uns. Da steht nämlich, du bist gut genug. Und das ist so die Kernaussage. Übrigens wird Emmanuel predigen an dem Tag. Ach so, und während ich euch davon erzähle, wenn ihr die Freiheit habt, ein wenig weiter nach vorne zu kommen und so ein bisschen mehr hier vorne die Reihen zu füllen, dann macht das ruhig. Dann habt ihr es auch nachher nicht so weit zum Abendmahl. Ja? Also wenn ihr die Freiheit habt, dann kommt doch einfach die, die vielleicht hinten sitzen, ein bisschen weiter nach vorne. Ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr sitzen bleibt. Das Abendmahl kommt dann vielleicht auch zu euch. Es geht darum, du bist gut genug. Und wir haben das heute gehört. Du hast das nochmal gesagt. Was sind denn diese Goliaths in deinem Leben? Ja, und das ist genau das, was uns abhalten will davon, ein wirklich gutes Leben zu führen, ein Leben mit Jesus. Das ist das, was immer wieder in mir, in euch hochkommt. Ja, ich bin zu schlecht. Ja, ich kann das nicht. Da ist immer wieder was, was mich von Jesus wegzieht. Und darum soll es gehen. Es geht um 1. Petrus, die ersten beiden Verse. Du bist gut genug, weil wirklich jeder von uns gut genug ist. So, und weil wir Jesus am Herzen liegen. Und darum soll es in diesem Gottesdienst gehen. Das ist mir wichtig. Ich will euch aber auch noch mal kurz mitgeben. Und jetzt, ich habe die Älteren unter euch ganz schwer lieb, die Jüngeren aber auch. Und deshalb sage ich den Jüngeren ganz kurz was. Also wir wollen Lieder singen, Freedom is Here oder auch Oceans von Hillsong. Wir werden von Outbreak Band Dinge singen, zusammen. Also es wird wirklich schön. Und deshalb auch nochmal die Ermutigung, dass ihr dazu einladet und Leute mitbringt. Ihr müsst euch nicht schämen. So, alle, die da hinkommen, weil wir haben eine gute Botschaft. Und jetzt nochmal für alle, für die Jungen, die Mittelalten und die Alten, die Reifen. So, das war mir einfach noch wichtig, das zu sagen. Ja, und ich möchte einfach jetzt mit uns beten, bevor wir die Predigt hören. Ja, Vater, ich danke dir einfach, dass du uns zusagst, dass wir gut genug sind. Ich danke dir, dass du uns wirklich sagst, ja, dass du uns so, wie wir sind, liebst und dass wir zu dir kommen sollen. Ich danke dir, dass du ja dieses große Gnadenwerk vollbracht hast. Du bist für uns gestorben, du bist für meine Schuld gestorben und das ist echt cool. Ich danke dir, dass du uns das ja sogar als ein Zeichen gibst und das Abendmahl, dass wir das schmecken und mit allen Sinnen erleben dürfen und hören, ja, was du für uns getan hast und das ist gut. Und ich bitte dich jetzt, ja, dass du jetzt zu dein Wort zu uns sagst, dass du uns das wirklich ins Herz sagst, Heiliger Geist. Und ja, dass das Evangelium, nämlich diese große Botschaft, direkt bei uns ankommt. Und deshalb nimm mich ja weniger von mir und mehr einfach von dir, weil du sollst verherrlicht werden. Amen. Amen. Ja, Soli Deo Gloria. So haben wir es jetzt auf der ersten Folie gesehen. Allein Gott zur Ehre. Wir haben ja diese Reihe der Soli, das ist schon Mehrzahl, ne? Der Soli. Und Manuel hat das, glaube ich, schon durchgepredigt, teilweise, dann meine ich auch andere von euch haben sich auch daran beteiligt. Und jetzt, heute haben wir so quasi die Mutter aller Solas, ne? Soli Deo Gloria. Und das wird ganz interessant. Bevor ich da aber einsteige, möchte ich euch noch so mal kurz mitnehmen in meinen Alltag. Und der ist oft geprägt von Warum-Fragen. Ihr habt teilweise kleine Kinder, oder auch größere Kinder. Bei kleinen Kindern, die fragen den ganzen Tag, warum? So, vielleicht habt ihr das auch schon mal mitbekommen. Warum ist das Auto grün? Warum hat das 4 Räder? Warum machst du dies jetzt so? Warum machst du das? Warum machst du das so? Warum machst du es nicht anders? Und so weiter. Ne? Ihr kennt das vielleicht. Und über diese Warum-Fragen, die so ganz wichtig sind für die Kinder in dem Moment, manchmal auch nicht so, wenn wir die nicht beantworten, dann kommt die nächste Warum-Frage. Ne? Aber über diese Warum-Fragen wird ganz viel in deren Leben so verarbeitet, ne? Und die machen das auch total gerne und wahrscheinlich auch, um uns zu nerven, damit Gott will uns dadurch Geduld lehren Und über diese Warum-Fragen, da würde ich mich gerne heute mit euch kurz nähern, diesem Wort. Warum Soli Deo Gloria? Das ist jetzt meine Frage an euch. Warum Soli Deo Gloria? Ja? Oder fangen wir mal andersrum an. Ja? Warum Sola Scriptura? Warum Sola Fide? Ja? Warum Solus Christus? Oder warum Sola Gratia? Die Antwort ist Soli Deo Gloria. Ich sage es mal auf Deutsch nochmal, obwohl ihr das bestimmt alle schon jetzt übersetzt habt. Also, warum Rettung durch die Schrift allein? Oder warum die Rettung durch den Glauben allein? Warum eigentlich die Rettung durch Christus allein? Oder warum Rettung durch Gnade allein? Und die Antwort darauf ist Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Das ist die Antwort darauf. Allein zur Ehre Gottes. Und ich glaube, diese Antwort, allein zur Ehre Gottes, das ist die ultimative Antwort auf alle Fragen auf der Welt. Wenn ihr mal so die tiefen Fragen in eurem Leben, in der Welt, überall betrachtet, ja, und stellt die Warum-Frage, dann kann es eigentlich nur eine ultimative Antwort geben. Und die ist allein zur Ehre Gottes. In Römer 11, Vers 36, da lesen wir, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Also von ihm, für ihn, durch ihn und Ehre sei ihm in Ewigkeit. Ja? Und darum geht es eigentlich in Soli Deo Gloria. Ich will euch nochmal ganz kurz mitnehmen und so einen kurzen Rückblick machen. Worum es denn eigentlich ging, was waren so die Rahmenbedingungen der Reformation, als der Martin Luther das aufgearbeitet hat. Ja? Was waren die Rahmenbedingungen? Und der Manuel mindestens hat es schon mal erklärt. Ja? Damals gab es eine Zeit, wo ja der Ablasshandel gerade aufgekommen war. Und das war so das Zünglein an der Waage, als der Luther aufgesprungen hat, gesagt, so geht das hier nicht weiter. Man hat damals quasi die guten Taten der Heiligen, die vollbracht haben, die waren schon in der Ewigkeit, ja, aber die guten Taten der Heiligen, die hat man verkauft und hat gesagt, wenn ihr jetzt spendet, also wenn ihr jetzt Ablassbriefe kauft, dann werdet ihr durch die guten Taten der Heiligen quasi gerecht. So, das hat man denen damals gesagt. Also, für mich klingt das so, als ob man diese Heiligen damals an die Stelle von Jesus gehoben hat. Weil, das müssen wir uns jetzt mal ihr müsst genau aufpassen, die Sünden der Menschen damals konnten ja dadurch getilgt werden, dass man einen Ablassbrief gekauft hat. Ne? Weil dann quasi die Heiligen, die guten Werke, die wurden dann quasi dafür eingesetzt. Und da habe ich mich gefragt, aber Jesus ist doch für unsere Schuld gestorben. Ne? Und das genau hat sich Luther damals natürlich auch die Frage gestellt. Ja, Jesus ist doch für unsere Schuld gestorben. Das kann doch, kein Heiliger kann doch nicht die Schuld für uns auf sich nehmen, oder? Und wisst ihr, wenn wir jetzt die Trinität bedenken und das nochmal so vergleichen, also Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, also der Vater dient dem Sohn, der Sohn dem Heiligen Geist und auch untereinander, ja, das ist ja eine nicht hierarchische Liebesbeziehung unter diesen dreien, ja, das ist ein Gott, ja, drei Personen, ein Gott, dann wäre das am Ende so, als würde man diese Heiligen, von denen man Ablassbriefe kaufen konnte, auf eine Stufe mit Gott setzt. Und das konnte Martin Luther nicht ertragen. Er hat gesagt, das geht nicht und das will ich nicht ertragen. Und das war der Hintergrund für die Reformation. Und wisst ihr aber, damals wie heute, wurden und werden Götzen angebetet. Und da ist, finde ich, auch das Problem. Wenn wir nicht Gott anbeten, ja, dann geben wir anderen Dingen die Ehre. Also wenn wir nicht Gott anbeten, dann geben wir anderen Dingen die Ehre. Dann beten wir andere Götter an. Das kann sein ein Auto, dein Job, Geld, Alkohol, Sex, Pornografie, Macht, Machtmissbrauch, all das kann passieren. Und in Epheser 2, ab Vers 8, da lesen wir, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ja, also wir sollen in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Wow, und ich finde, das ist eine Hammeraussage eigentlich. Ja, Gott hat diese Werke schon bereitet, und zwar damit wir darin wandeln. Und wisst ihr, jetzt wird es ein bisschen persönlicher, das ist keine Option, sondern das ist unsere Aufgabe, das ist dein Auftrag und das ist mein Auftrag, in diesen guten Werken zu wandeln, die Gott zuvor für uns geschaffen hat. Also spätestens jetzt, glaube ich, haben wir nochmal ganz persönlich gehört, was unser Auftrag ist. Und dann wollen wir noch ein bisschen konkreter werden und lasst uns da kurz in 2. Korinther 4 reinschauen. Ich lese mal die Verse 14 und 15, da steht, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lassen zur Ehre Gottes. So, und genau hier würde ich jetzt gerne eine Verbindung herstellen zwischen Altem und Neuem Testament, beziehungsweise wir gehen jetzt vom Neuen ins Alte Testament. Ja, und da geht nämlich ein eindeutiger Missionsbefehl an uns aus. Ja, und den hat auch damals das Volk Israel bekommen. Ja, Gott hat die Israeliten zur Priesterschaft erwählt. Ja, sie sollten den Namen des Herrn groß machen unter den Völkern. Und sie sollten seine Botschaft weitergeben. Das war der Auftrag Gottes an sein Volk. Aber die Israeliten haben gelust. Die haben versagt. Die haben Götzen angebetet. Immer und immer wieder haben die versagt. Aber Gott ist ihnen treu geblieben. Um seines Namens willen. Gott ist ihnen treu geblieben, um seines Namens willen. Und da würde ich gerne heute mit euch drüber sprechen. Und deshalb würde ich gerne mit euch genau über dieses Thema mir das Alte Testament anschauen, nämlich Hesekiel. Das war ein alttestamentlicher Prophet. Und den würde ich gerne mit euch anschauen und mal gucken, was der dazu sagt. Vielleicht noch ein kurzer Hintergrund, bevor wir in den Text einsteigen. 597 vor Christus, ja, da war das babylonische Exil. Und zu dieser Zeit lebte Hesekiel. Das war der König Jojakin, der hat quasi dort geherrscht. Und Hesekiel war also mit seinem Volk im Exil. Er musste also all das miterleben. Wenn wir dann Hesekiel lesen, dann müssen wir das so betrachten, in den ersten 25 Kapiteln, da gab es auch Jerusalem noch, die Stadt stand noch. Und dann kam es zu diesem tragischen Fall, da ist Jerusalem gefallen, es wurde zerstört. Und in den letzten 16 Kapiteln wiederum, ja, da handelt es sich um die Zeit, einschließlich eben dem Kapitel, was wir heute betrachten, nämlich 36, wo Gott durch Hesekiel wieder zu seinen Landsleuten spricht und wo er ihnen sagt, was er tun will, um einen neuen Bund aufzurichten. So. Und da lesen wir eben jetzt so einen kleinen Teil heraus aus diesem Kapitel, wo Gott eben zu seinem Volk spricht, durch den Hesekiel. Und ich möchte gern mit euch eine vorrangige Wahrheit aus diesem Text anschauen, weil die ist ganz wichtig. Ja? Und ich möchte euch daraus auch eine Ermahnung oder nicht Ermahnung, vielleicht sagen wir einfach Ermutigung mitgeben aus diesem Text. Also eine vorrangige Wahrheit und eine Ermutigung aus diesem Text. Lasst uns das Wort des Herrn lesen. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Ab Vers 22. Ich lese nach der Schlachter 2000. Darum spricht zum Haus Israel. So spricht Gott, der Herr. Nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott, der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Und ich will euch befreien von all euren Unreinheiten. Und ich will dem Korn rufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr über euch kommen lassen. Ich will auch die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr künftig nicht mehr die Schmach des Hungers unter den Heidenvölkern tragen müsst. Dann werdet ihr an eure bösen Wege gedenken und an eure Taten, die nicht gut waren. Und ihr werdet vor euch selbst Abscheu empfinden, wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Nicht euretwegen werde ich dies tun, spricht Gott der Herr. Das sollt ihr wissen. Schämt euch und errötet euch über eure Wege, ihr vom Haus Israel. So, und wisst ihr, eine Wahrheit, die förmlich aus diesem Text herausspringt, ist die größte Motivation hinter der Rettung, ist die weltumspannende Verherrlichung Gottes. Die Kernaussage ist nochmal die weltumspannende Verherrlichung des Namens Gottes. Ja? Und da müssen wir uns jetzt fragen, warum? Wieder, warum? Ich möchte das Warum einfach immer mal wieder aufgreifen. Warum ist das so? Warum tut das, was er tut, unter seinem Volk? Warum rettet Gott sein Volk, obwohl sie gegen ihn sündigen? Immer und immer wieder durch das gesamte Alte Testament sündigt dieses Volk gegen Gott. Immer und immer wieder haben sich die Menschen von Gott ab und Götzen zugewandt. Die sind damals, und ich glaube, das geht uns heute auch, aber bleiben wir mal damals, sie sind anderen Göttern nachgefolgt, also haben Götzen angebetet. Die sind anderen Königen gefolgt und haben das gesagt, was die getan haben. Sie haben Götzendienst betrieben, Hurerei, all das, und sie haben noch nicht mal auf das vertraut, was Gott denen gesagt hat. Eigentlich hätten die doch verdient, dass dieser heilige Gott dieses Volk verwirft und zertritt, oder? Das ist so eigentlich das, was ich da empfunden habe. Warum macht er das denn eigentlich immer noch? Aber als Ergebnis hat Gott sein Volk zwar gestraft, aber er hat sie nicht zertreten, er hat sie nicht ausgerottet, sondern er hat sie ins Exil geschickt. Er hat mit ihnen das getan, aber er hat eben nicht das getan, was er mit vielen anderen Völkern im Alten Testament getan hat. Denn er hat viele Völker umkommen lassen. Er hat viele Völker gestraft im Alten Testament. Und wir sehen das ja oft im Alten Testament, dass gerade diese heidnischen Völker zerstört wurden von Gott. Und wisst ihr was? Das ist auch total gerecht, was Gott da getan hat. Das gerecht, was er da getan hat. Aber warum hat er genau das mit dem Volk Israel nicht getan, frage ich mich jetzt. Und da müssen wir jetzt nochmal kurz zurückschauen auf Vers 16, den haben wir nicht gelesen. Und da hören wir dann die Antwort. Und deshalb hört mal auf das Motiv Gottes, das er hatte, warum er sein Volk vor der Zerstörung bewahrt hat. Und da lesen wir, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, als das Haus Israel in seinem Land wohnte, und sie es mit ihrem Weg und mit ihren Taten verunreinigten, sodass ihr Weg vor mir war wie die Unreinheit einer Frau in ihrer Monatsblutung. Da goss ich meinen Zorn über sie wegen des Blutes, das sie im Land vergossen hatten. und weil sie es durch ihre Götzen verunreinigt hatten. Ja? Und dann kommt, was Gott gesagt hat, dieses Gericht, was er in ihnen getan hat. Ich zerstreue sie unter die Heidenvölker und sie wurden in die Länder versprengt. Ich richtete sie entsprechend ihrem Weg und entsprechend ihrer Taten. Und jetzt kommt das ganz Wesentliche. Hört da gut zu. Als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn. Die mussten aus seinem Land ausziehen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte, unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Versteht ihr? Das ist die Kernaussage. Wohin das Volk auch kam, entweihte es den Namen Gottes. Das ist das, was die Israeliten getan haben. Das ist Gottes Volk. Und die haben den Namen entweiht. Und die Heiden, die haben gespottet und haben gesagt, was muss das für ein Volk sein? Das sind lauter Pfeifen. Ja, die entweihen den Namen Gottes. Was muss das ein kleiner Gott sein, den dieses Volk Israel hat? Ja, die sind so schlecht. Ja, und der Gott, dieser Versager, der kann doch nicht groß sein, haben die gesagt. Und weil Gott dann Bedenken hatte um seinen großen heiligen Namen unter den Nationen, ja, hat er das gesagt, was wir eben schon in Vers 22 gelesen haben. Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott, der Herr, nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens. Und dann lesen wir in Vers 23 noch, darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott, der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen euch heilig erweisen werde. Ja? Gott sagt, dass er will, dass die Heiligkeit seines Namens unter allen Völkern wieder bekannt ist. Ja? Und das ist, was ich tue, und das ist auch, was ich tun werde um euch. Ich werde mein sündiges Volk retten und wiederherstellen, nicht um ihretwillen, sondern um meines heiligen Namens willen. Ja? Habt ihr das gehört? Also es ist ganz wichtig. Hört ihr das? Also hören wir das, was er da sagt? Ja? Der Grund, warum Gott sein sündiges Volk rettet, ist, weil Gott für die Herrlichkeit seines heiligen Namens eifert. Gott eifert für die Herrlichkeit seines heiligen Namens. Das ist das, was da steht und das ist das, was da passiert. Warum rettet Gott sein Volk? Warum? Weil er seinen heiligen Namen wiederherstellen will, um die Ehre seines heiligen Namens. Er tut es letztlich nicht um ihretwillen, sondern um seinetwillen. Gott wird sein Volk aus dem Exil zurückführen. Ja? Er wird sie auch von ihren Sünden reinigen. Er wird sie in das Land führen, das er für sie vorgesehen hat. Er wird sie zu einer großen Nation machen. All das wird er tun. Ja? Aber Gott tut das auf eine Weise, die die Ehre wieder zu ihm zurückführt. Das ist das, was wir dort lesen. Also, ich habe in dem Moment so gedacht, wir reden nicht so oft so über Gott. Und wir denken, glaube ich, auch nicht so oft so über Gott nach. Also das ist das, was mir so passiert ist. Ich habe mich so ein bisschen irgendwie auch unwohl gefühlt dabei. Das stellt doch Gott irgendwie so dar, dass er um sich selbst eifern würde. Also dass es ihm um sich ging. So. Und ich habe das irgendwie so nicht gesehen in der Vergangenheit. Aber, wisst ihr, darum geht es ja im ganzen Buch Hesekiel. Und darum geht es ja auch in der gesamten Schrift, wenn wir uns das anschauen. Das gesamte Buch zeigt uns einen Gott, der um die Herrlichkeit seines Namens eifert. Und das ist ja auch kein isolierter Text. Ich würde gerne mal kurz mit euch in Psalm 23 reinschauen. Wer kann mal gerade Psalm 23, die Verse 1 bis 3 aufsagen? Die kennt ihr ja alle auswendig. Und ob, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Ne? Seele? Um seines Namens willen. Er quicket meine Seele um seines Namens willen. Das steht im Psalm 23. Und spätestens den sagen wir doch alle so gerne mit, ne? Auch die, die wir jetzt vielleicht mit Hesekiel so ein bisschen ein Problem haben, wo Gott 70 Mal sagt, um meines Namens willen oder ich will. Ja? Spätestens beim Psalm 23 sind alle wieder versöhnt und sagen, den beten wir so runter. Ne? Da steht, um seines Namens willen tut er das. Und das ist eine ganz wesentliche Aussage, um seines Namens willen. Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz in Hesekiel 25 schauen, ja, das ist das Kapitel, wo Gott sein Gericht über den Völkern verkündet. Auch da wird immer wieder die Warum-Frage wichtig und die will ich mal stellen. Ja, schaut euch an, warum Gott die anderen Völker bestraft. Ja, gegen die Ammoniter, so spricht Gott, der Herr, weil du Haha gerufen hast über meinem Heiligtum, weil es entweiht ist und über das Land Israel, weil es verwüstet ist und über das Haus Juda, weil es in die Verbannung wandern müsste. Siehe, darum will ich dich den Söhnen des Ostens zum Besitztum geben. Warum macht er das? Lesen wir, um seines Namens willen. Du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Über die Moabiter, sagt er, weil du mit den Händen geklatscht und mit den Füßen gestampft hast. Ja, dich von Herzen mit aller Verachtung über das Land Israel gefreut hast. Darum siehe, will ich meine Hand gegen dich ausstrecken und dich den Heiden zum Raub übergeben und dich aus den Völkern ausrotten und dich aus den Ländern vertilgen und verwüsten und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Warum? Du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Zu den Edomitern, weil Edom Rachsucht geübt hat am Haus Juda und sich damit schwer verschuldet hat, indem es sich an ihnen rächte. Darum, so spricht Gott der Herr, ich will meine Hand gegen Edom ausstrecken und Mensch und Vieh darin ausrotten. Warum? Du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann noch zu den Philistern. So spricht Gott der Herr. Weil die Philister aus Rachzucht gehandelt haben und Rache geübt haben, in Verachtung des Lebens und in ewiger Feindschaft und so weiter. Ich will große Rache an ihnen üben, durch grimmige Züchtigung. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Rache über sie bringe. Warum? Nochmal, du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. So, und im nächsten Kapitel, in Kapitel 26, lesen wir das, diese Verheißung gegen Tyros. Ja, die sollen allen Völker zum Opfer werden. Warum? Du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. In Kapitel 28, ja, gegen Zidon dasselbe. Du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann in Kapitel 28, Vers 25, und das ist wichtig, ja, da beschreibt Gott, wie er Israel inmitten dieser ganzen Situation erretten will. Und da, auch da nochmal, hört auf das Warum. So spricht Gott der Herr, wenn ich das Haus Israel wieder sammle aus den Völkern, unter die sie zerstreut worden sind, so werde ich mich an ihnen heilig erweisen, vor den Augen der Heiden, und sie sollen in ihrem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe. Und dann spricht er darüber, wie sie sicher sein werden, also wie er sie beschützt. Ja, sie sollen sicher darin wohnen, Häuser bauen und Weinberge pflanzen. Ja, sie werden sicher wohnen, wenn ich das Urteil vollziehen werde an all denen rings um sie her, die sie verachten. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Ja? Und auch da wieder diese Aussage, dieser Vers endet damit, dass wir lesen, dann werden sie erkennen, dass ich ihr Gott bin. Und so geht das weiter, durch die Kapitel. Und dann sollen die Einwohner Ägyptens erkennen, dass ich der Herr bin. Ja? Also durch das gesamte Buch zieht es sich eigentlich durch. Ich habe das eben schon mal gesagt. In diesem Buch Hesekiel, da lesen wir 70 Mal diese Aussage, ich tue das, damit sie sehen, dass ich der Herr bin. So. Also wirklich, Gott eifert um die Herrlichkeit seines Namens. Gott richtet Menschen und Gott errettet Menschen. Und wieder eine Warum-Frage, warum tut er das? Weil Gott seine Ehre liebt. Warum richtet er Menschen und warum errettet er Menschen? Weil Gott seine Ehre liebt. Das hört sich merkwürdig an, nochmal, wenn wir darüber sprechen, glaube ich. Und es ist auch irgendwie ein bisschen komisch, finde ich so. Ihr seht auch ein bisschen betreten aus. Wenn wir über unsere eigene Herrlichkeit sprechen, wie ist denn das? Habt ihr das schon mal gemacht so, wenn ihr so über euch selbst sprecht und ihr findet das super, wie ihr seid? Oder ihr freut euch, dass jemand sagt, wie super ihr seid? Das ist nicht angemessen. Das wissen wir, glaube ich. Es ist wirklich nicht angemessen für uns, dass wir um Ruhm streben für uns. Das ist es nicht. Aber wisst ihr was? Es ist mehr als angemessen für Gott, dass er um seine Herrlichkeit eifert. Das ist mehr als angemessen. Es ist auch mehr als angemessen für Gott, dass er gottzentriert ist. Versucht mal kurz darüber nachzudenken. Wen wollt ihr denn, dass Gott anbetet? Welche Herrlichkeit soll Gott anbeten? Ja, auf welche Herrlichkeit soll er eifern? Das kann doch nur seine eigene große Herrlichkeit sein. Er, der sein Volk liebt, um seiner Herrlichkeit willen, und er, der das Universum erschaffen hat. Ja? Und er rettet sein Volk um seines Namens willen. Also die Hauptmotivation ist, dass der Name Gottes weltweit verherrlicht wird. Und damit sollten wir nicht übersehen, wie das eben auch verbunden ist mit den anderen Solas. Ja? Denn das ist ja das große Warum hinter den Fragen. Warum hat die Schrift allein absolute Autorität? Sodass kein Mensch und kein Papst damals und keine Kirche und keine Tradition oder wer auch immer, ja, verherrlicht wird, sondern allein Gott. Ja? Er wird verherrlicht und er allein bekommt die Autorität. Warum bekommt die Rettung durch den Glauben allein Autorität? Weil der Glaube doch unsere demütige Anerkennung der Gnade ist, unsere Rettung, weil wir errettet sind. Und wisst ihr, für diese Rettung können wir doch nichts tun, sondern wir können das doch nur anerkennen, wir können nur dankbar sein. Wir können nur vertrauen auf das, was er für unsere Rettung getan hat. Wir können nur unseren Glauben an seine Gnade hängen. Ja, sola gratia. Und warum? Weil dann der, der all die Gnade gibt, auch alle Ehre bekommt. Also der, der alle Gnade gibt, bekommt alle Ehre. Und das ist, glaube ich, so mit die Kernaussage darin. Wir sehen eigentlich überall sola gratia in diesem Text, den wir gelesen haben. Da sind immer diese Ich-will-Aussagen, die könnt ihr vielleicht zu Hause einfach nochmal nachlesen, weil es jetzt zu weit führen würde. Ich will euch zurückführen. Ich will euch wieder dieses Land geben. Ich will euch zu einem großen Volk führen. Also alles zusammengefasst sagt Gott, ich will handeln. So, und die Herzen von Gottes Volk wären niemals gereinigt worden. Die Seelen von Gottes Volk wären auch niemals gerettet worden. Es sei denn, dass Gott handelt in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit. Und das hat er getan. So, und die alleinige Grundlage unserer Rettung ist eben diese Gnade Gottes. Gott rettet sein Volk, sola gratia, allein aus der Gnade. Allein aus Gnade und allein zu seiner Ehre, soli Deo gloria. Und warum ist das alles in Christus allein? Weil es keinen anderen Namen gibt, der es wert ist, angebetet und gerühmt zu werden. Und aus der Heiligen Schrift, aus Gottes Wort, eingegeben ja durch seinen Heiligen Geist, ja, wissen wir, dass sich am Ende aller Tage jedes Knie beugen wird, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jeder Zunge wird bekennen, dass Christus der Herr ist. Und zwar zur Ehre Gottes des Vaters. Die oberste Motivation hinter sola scriptura, hinter sola fide, hinter sola gratia und hinter solus Christus ist soli Deo gloria, die exklusive Herrlichkeit Gottes. Und die vorrangige Motivation hinter der Rettung ist die globale Verherrlichung Gottes. Die vorrangige Wahrheit in diesem Text ist ebenso die globale Verherrlichung Gottes. Und vielleicht ist das sogar die vorrangige Wahrheit in der gesamten Heiligen Schrift. So. Und diese Wahrheit, die führt uns zu einem Punkt, der mir noch ganz wichtig ist, nämlich vielleicht eine Warnung oder eine Ermutigung, die uns anspannend sein soll. Die hauptsächliche Motivation hinter der globalen Rettung ist die Verherrlichung Gottes, haben wir gesagt. Und deshalb, und das ist die Aussage oder mein Wunsch, Deshalb lebe und führe Gottes Volk zur Verherrlichung Gottes. Also es ist ein Aufruf an dich, deshalb lebe dafür und tue alles, um Menschen zur globalen Verherrlichung Gottes zu führen. Das ist die Ermahnung des Textes für unser Leben, glaube ich. Lasst uns so leben und lasst uns so führen und leiten, dass die Herrlichkeit Gottes jeden Tag und jede Sekunde verbreitet wird. Und dann lass diese biblische Erkenntnis nochmal ganz persönlich werden vielleicht. Warum hat Gott dich errettet? Also warum hat Gott dich und warum hat Gott mich errettet? Und wisst ihr, diese Antwort ist total einfach. Gott hat dich und Gott hat mich errettet zu seiner Ehre. Gott hat dich errettet zu seiner Ehre. Und wenn du jetzt fragst, ob es dann noch eine geheime Motivation dahinter gab, warum er das getan hat, dann ist die Antwort ja. Ja, da gab es eine geheime Motivation Gottes dahinter, dich zu erretten. Und wisst ihr, wir sind jetzt nicht so im Zentrum Gottes. Also wir sind nicht das Zentrum Gottes im Universum, sondern das ist Gott. Er ist das Zentrum. Und alles versammelt sich um ihn. Und Gott hat uns errettet, nochmal zu seiner globalen Verherrlichung. Und da lasst uns jetzt mal eine Verbindung herstellen zwischen seiner Herrlichkeit und eben seiner Gnade. Gott liebt seine Herrlichkeit. Das haben wir schon festgestellt. Und jetzt denkt mal darüber nach, wie Gott sich entschlossen hat, seine Herrlichkeit zu zeigen. Gott hat sich entschlossen, seine Herrlichkeit, diese große Herrlichkeit zu zeigen, indem er Sünder wie dich und mich errettet und uns ein neues Leben schenkt. Das ist das. Gott hat sich entschlossen, seinen eigenen Sohn zu opfern für dich und für mich, um uns so seine Herrlichkeit zu zeigen, durch seine Gnade. Also Gott verherrlicht sich selbst, indem er Sünder wie dich und mich rettet. So, und als Empfänger dieser Gnade, da müssen wir doch quasi in dieser Verherrlichung leben, oder? Also ich finde, wir können doch gar nicht anders, als darüber irgendwie zu reden und das weiterzusagen. Das ist doch so groß. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es könnte ja sein, dass wir es meinen, das ist eine Missionspredigt. Und da würde ich auch sagen, nee, Achtung, weit gefehlt. Das sollten wir nicht machen. Wir sollten jetzt nicht gleich nach Hause gehen und sagen, das war eine Missionspredigt. Lasst uns jetzt beten und spenden für die Mission, weil das ist nicht richtig. Gott hat nämlich nicht diese Botschaft für Missionare reserviert. Und da hätte ich eine Frage, wie nennt man Menschen, die die Passion haben, die Herrlichkeit Gottes unter den Völkern groß zu machen, zu verkünden, die aber keine Missionare werden? Wie nennt man die? Christen, richtig. Ja, das sind Christen. Wisst ihr, das bist du und das bin ich und das ist unsere Aufgabe. So, also das heißt, globale Mission ist jetzt kein Programm in unserer Kirche, so, sondern die Weltmission, das ist Zweck deines und meines Lebens. Und das fängt genau hier an und das hört nicht auf, wenn wir rausgehen, sondern da geht's weiter. Das geht weiter in der Schule, auf der Arbeit, das geht weiter im Ort, das geht beim Metzger und im Lädchen weiter und in Fellerdillen haben wir noch ein paar Sachen und in Rodenbach, wo auch immer. Also Gott möchte, und das ist seine Aufgabe für uns, und er möchte dich persönlich in diese Weltmission hineinrufen, damit du diese gute Botschaft weitersagst. Und ich, das ist unsere Aufgabe, die haben wir von Gott bekommen. Also wo auch immer wir leben, lasst uns jeder Einzelne so leben, dass die Herrlichkeit Gottes durch unser Leben verbreitet wird. So, und lasst uns, das ist mir besonders wichtig auch nochmal geworden, Menschen so leiten und führen, auch im klitzekleinen Kreis, in der Familie, vielleicht hier in der Sonntagsschule, im Teen-Jugendkreis, wo auch immer in der Bibel, wo auch immer wir sind, lasst uns Menschen so anleiten, dass sie diesen Auftrag für ihr Leben erkennen und dass sie darin wachsen und erbaut werden, zur Herrlichkeit Gottes zu leben. So. Und da möchte ich euch jetzt nochmal eine Bibelstelle vorlesen. Gut, dass wir hier keine Uhr haben. Und das ist der Missionsbefehl. Und vielleicht könnt ihr den mitlesen. Der steht in Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Aber als die 11 Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten und Jesus trat herzu, redete zu ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Soli Deo Gloria. Lasst uns Jünger machen und lehren. Ja, und wenn wir das ernst nehmen, sola scriptura, und sie lehren, was in Gottes Wort steht, ja, dann können die auch zu wahrer Frucht bringen. Immer dann, wenn wir uns in den Mittelpunkt stellen, wenn wir denen aus unserem Leben lehren, wenn wir Vorbild sind und so, dann lernen wir sie, andere Dinge zu verherrlichen. Lasst uns auf die Schrift gucken. Lasst uns gucken, was Jesus da wirklich uns mitgibt. Was in Gottes Wort steht. Also lasst uns nicht auf unsere Intelligenz vertrauen, auf unsere Erfahrung. Wir müssen so predigen, dass Gottes Herrlichkeit vergrößert wird. Mehr von ihm und weniger von uns. Ja, und da könnt ihr vielleicht mal 1. Korinther 1, Vers 17 lesen, wo der Apostel Paulus sagt, Mensch, ich will nicht intelligent reden oder so, weil damit beeinträchtige ich nur das Evangelium, denn das soll groß gemacht werden, nicht das, was ich sage. Und das ist wichtig. Gott zeigt uns seine Herrlichkeit in seinem Wort. Die Schrift hat die Kraft, uns die Augen zu öffnen für seine Heiligkeit, natürlich eingegeben durch den Heiligen Geist. So, und Gott hat durch Martin Luther, um auf den nochmal kurz zurückzukommen, Großes getan. Der hat sehr große Veränderungen getan. Luther nahm das Wort und machte es für viele verfügbar. Er machte es damals verfügbar für sein Volk. Und der hat mal rückblickend auf sein Leben gesagt, das war ganz lustig, ich habe schlichtweg Gottes Wort gelehrt, gepredigt und aufgeschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Und während ich schlief, nahm das Wort dem Papsttum die Macht, wie es noch kein Prinz oder Befehlshaber je zuvor geschafft hat. Ich tat also nichts, das Wort tat alles. Vielleicht galt das auch für die Zeiten, während er mit seinem Freund Melanchthon Bier getrunken hat. Man weiß es nicht, aber man kann, glaube ich, zusammenfassen, wie bekommen wir Reformation, wenn wir Reformation haben wollen, wie wir es hier im Dilltal bestimmt haben wollen. Erstens, predige Gottes Wort. Zweitens, schlafe. Drittens, trinke Bier mit guten Freunden. Und viertens, lasst uns diesem Wort vertrauen, dass es das Werk auch tut. Das ist das, was uns Martin Luther mit auf den Weg gegeben hat. Ich habe es ein bisschen veralbert, aber ich glaube, er nimmt mir das nicht übel. Wenn dieses Wort sein Werk tun wird, wird es die Heiligkeit Gottes zum Explodieren bringen. Da bin ich mir sicher. Auch heute noch und auch hier. Weil in diesem verkündigten Evangelium, da liegt die ganze Power. So, und deshalb lasst uns danach streben, sein Wort zu erkennen. Lasst uns aber auch danach streben, diese Geheimnisse dieses Wortes und des Evangeliums weiter zu verkünden. Das ist wichtig, dass wir das tun. Lasst uns Gottes Volk, und wir alle sind Gottes Volk, lasst uns Gottes Volk dahin führen, die Wahrheit des Evangeliums zur Verherrlichung Gottes zu verbreiten. Und dann lasst uns darauf vertrauen, dass sie dann auch andere Menschen diese Herrlichkeit spüren und erleben. Und zwar auf Arten und Weisen, wie wir uns die noch gar nicht vorstellen können. Das wäre echt mein Wunsch. Und deshalb lasst uns so leben und lasst uns Jünger machen, lasst uns Jünger führen und anleiten und lehren, das Evangelium zu verkünden und zu leben. Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Und ich möchte schließen mit einem Text aus Epheser 1 und in den Versen 3 bis 6 lesen wir da. Gepriesen sei Gott, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir tadellos und heilig vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens und zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Amen. Ja, wir werden jetzt zusammen Abendmahl feiern. Dazu brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Sachen. Das werden wir aber organisieren. In der Zeit, wir werden noch ein bisschen musikalische Begleitung haben. Zuvor möchte ich euch aber einfach noch mitgeben, wenn du nicht ganz sicher bist, ob Jesus wirklich der Herr deines Lebens ist, ja? Wenn du das irgendwie erneuern musst oder wenn du nicht klar bist 100%, ob du dabei bist, dann lade ich dich ein, diese Entscheidung heute ganz neu zu treffen, weil es ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Dann mach das nochmal fest mit Jesus und leb aus dieser Gnade. Und wenn du vielleicht noch gar nicht Jesus in deinem Leben hast, ja, dann ist das auch wichtig. Wenn du irgendwie ein komisches Gefühl in dir drin hast, dann ist das vielleicht der Heilige Geist, der dir sagt, ich möchte, dass du jetzt ein neues Leben in Christus beginnst. Und dann sei herzlich eingeladen dazu, diesen Schritt zu tun. Und ja, das möchten wir zusammen tun. Wir möchten Abendmahl feiern. Und ich möchte ganz kurz euch aus 1. Korinther einen Text lesen. Da lesen wir, dass in der Nacht, wo Jesus verraten wurde, der Brot genommen hat und das mit seinen Jüngern geteilt hat, er hat es in Stücke gebrochen und hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Also für euch, die ihr nicht gut genug seid, die ihr aus dieser Gnade heraus leben könnt, ja, das ist mein Leib, der für euch geopfert ist. Und wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von diesem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und dann haben sie das Brot zusammengebrochen und gegessen. Und danach hat er den Becher mit Wein genommen. Wir nehmen heute Saft. Und er hat gesagt, dieser Becher, das ist der neue Bund. Und der ist besiegelt mit meinem Blut, dieser neue Bund. Und wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, dann verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und das ist total schön. Und das ist auch diese Aussage dahinter. Ja? Du bist gut genug, wenn du Jesus hast, ja? Wenn er für dich gestorben ist, wenn du das annehmen kannst, ja? Wenn du das im Glauben bestätigen kannst. So, und das ist auch mein Wunsch für dich, dass das klar ist, dass du das weißt. Und natürlich ist mein Wunsch für dich, wenn du das noch nicht weißt, aber du dieses Gefühl hast, dass du den Schritt tust. Und wenn ihr das schon wisst und wenn es klar ist für euch, dass Jesus euer Retter ist, dann kommt nachher und dann nehmt von diesem Brot und nehmt von diesem Wein. Und wenn das für dich noch nicht klar ist und du das noch klar machen möchtest, dann komm nachher einfach zu jemandem von uns, zu mir, und dann lass uns dafür beten.